Das Thema Nummer 6, Singles, Familie und Familienwerte. Und ihr Alltagsleben eines Jüngers hat alles damit zu tun, mit Familie. Aber nicht nur mit Familie, auch mit Singles, werden wir gleich sehen. Ich habe vor jetzt 5 Jahren ungefähr eine Predigt gehört, wo jemand sich in dieses Thema vertieft hat, Singles, und das hat mich sehr beeindruckt und darum möchte ich das auch weitergeben. Ein total wichtiges Thema werden wir nachher merken, warum es dann total wichtig ist. Lass uns zusammen mal diesen Vers lesen. Die Ehe soll von allen geachtet werden. Ihr dürft das Ehebett nicht durch Untreue beflecken, denn Gott wird alle verurteilen, die Unzucht treiben und Ehebruch begehen. Hebräer 13, 4. Total wichtiger Vers, hatte ich auch in der anderen Aufnahme schon gesagt, ne? Weil hier diese zwei Worte vorkommen, Unzucht und Ehebruch. Weil es gibt Leute, die sagen, die Bibel sagt nicht, dass jetzt Sex vor der Ehe Sünde ist. Einige Leute behaupten das, aber hier, was steht hier? Gott wird alle verurteilen, die Unzucht treiben und Ehebruch begehen. Und wenn wir so nachdenken, ja, was ist dann Ehebruch? Ehebruch ist, wenn ja die Ehe gebrochen ist, wird. Das heißt, wenn jetzt eine Person, die verheiratet ist, mit einer anderen Person eine intime Beziehung hat, Sex hat, ne, mit einer anderen Person, ob diese andere Person verheiratet mit einer dritten Person ist, mit einer vierten Person ist oder nicht, ist egal. Wichtig ist, dass eine der zwei Personen verheiratet ist mit einer anderen, die dann nicht, ja, ne, die dann betrogen wird, ne. Ob jetzt die zwei Menschen, die jetzt Ehe brechen, verheiratet sind mit ihren eigenen Ehepartnern oder nur eines davon, ist egal. Ehebruch ist, ne, wenn ein Ehepartner betrogen wird. Das ist Ehebruch. Das heißt, diese Situation, wo eine Person verheiratet ist, die dann vielleicht mit einem Single oder mit einer verheirateten Person, die mit einer anderen Person verheiratet ist, die dann Sex haben. Warum betone ich diese Tatsache? Weil ihr merkt, dass es dann nur eine andere Konstellation übrig bleibt. Und diese Konstellation ist, wenn zwei Singles eine intime Beziehung haben. Das ist die andere Konstellation, die übrig bleibt. Ne, wenn Ehebruch alles ist, wo jetzt eine Person involviert ist, die verheiratet ist. Und dann, was bleibt übrig? Wenn zwei Singles eine intime Beziehung haben. Und das ist Unzucht. Unzucht ist, wenn zwei Singles, zwei Personen, die nicht verheiratet sind. Und darum ist es ganz klar, Personen, die nicht verheiratet sind, die machen Unzucht und Gott wird auch die verurteilen. Darum ist ganz klar, Sex außerhalb der Ehe ist Sünde. Hier wird es ganz klar. Wir müssen nur nachdenken, was ist die Bedeutung dieser Worte. Gut, jetzt das erste Thema ist Singles, ist ein ganz wichtiges Thema. Wer sind Singles? Na, wir denken wahrscheinlich, wenn wir so das Wort Single hören, an junge Leute, an Teenager oder an Jugendlichen. Aber eigentlich sind Single ja alle, die nicht verheiratet sind. Das heißt vielleicht Witwe, Witwer oder Geschiedene sind auch Singles. Verlassene, ne, geschieht auch, ja, ich sage mal nicht sehr oft, aber geschieht auch, dass ein Ehepartner einfach, sagen wir so, über Nacht verschwindet. Das heißt, abhaut. Passiert auch, ne? Es gibt Leute, ich kenne einige, ne? Die dann, da sagen wir so, auf dem Papier verheiratet sind, aber, ne? Wo ist der Ehemann? Meistens ist dann der Ehemann, der abhaut, irgendwo auf der anderen Seite der Welt, ne? Und dann ist eine ganz schlimme Situation, weil diese Person, da sagen wir, auf dem Papier verheiratet ist und aber in der Tat dann nicht, ne? Und sagen wir, vor Gott ist sie eine Art Single. Das heißt, ja, in der Zeit, wo sie noch auf dem Papier verheiratet ist, dann ist sie noch verheiratet vor Gott. Werde ich nachher erklären. Alleinerziehende, ne? Alleinerziehende, das heißt Geschiedene und so. Das sind viele. Eigentlich, wenn wir so schauen, sind viele Singles unter uns, wenn wir diese Worte hier nachdenken. Unverheiratete, Witwe, Geschiedene, Verlassene, Jugendliche und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Singles unter uns. Und in christlichen Gemeinden werden die Singles, die Ehelosen, oft stigmatisiert. Versteht ihr? Das heißt, die werden irgendwie krumm angeschaut, wie kann man so sagen. Oder die werden abgestempelt. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon dieses Gefühl gehabt habt oder nicht, aber manchmal ist das so. Die Leute, die jungen Leute, wenn sie unter eine Gruppe von verheiratet sind, dann fühlen sie sich nicht wohl, ne? Weil manchmal dieser Stempel ist. Ja, da ist einer, der noch nicht verheiratet ist. Und es gibt dann Leute, die Gewohnheit haben, versuchen, Singles zu verkuppeln, wie heißt das, ne? Die versuchen dann, den mit denen zusammenzubringen und so weiter und schauen, ne? Damit der Arme oder die Arme dann endlich einen Ehepartner findet oder so, ne? Das heißt, viele schauen die Singles als noch nicht verheiratet. Das heißt, viele betrachten, dass wenn jemand Single ist, dass er noch nicht den richtigen Partner gefunden hat oder dass er unbedingt einen Partner sucht oder so weiter. Aber dieser Gedanke ist falsch, muss ich ganz klar sagen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Information, weil viele Leute leiden unter diesem Druck. Sie denken, sie müssen heiraten. Die denken, Gott möchte, dass alle heiraten, was nicht richtig ist. Niemand muss verheiratet sein, damit er jemand ist. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Information aufnehmen, weil viele machen ihr Leben kaputt, weil sie das nicht verstehen. Die denken, ich muss jetzt auf Biegen und Brechen heiraten. Ne? Aber das ist falsch. Bitte 1. Korinther 7 lesen, das ganze Kapitel. Dieses Kapitel ist total wichtig, das müsst ihr zu Hause lesen. Ich werde es jetzt nicht machen, weil es lang ist, aber das müsst ihr lesen, weil hier der Apostel Paulus im ganzen Kapitel das argumentiert in dieser Richtung. Ob es gut ist oder schlecht ist, verheiratet sein oder nicht. Und er argumentiert mehrmals, dass es gut ist, nicht verheiratet zu sein. Er argumentiert mehrmals in dieser Richtung. Aber andererseits sagt er nicht, ihr dürft nicht heiraten. Nein, er sagt nicht, ihr dürft nicht heiraten. Er sagt nicht, ihr müsst heiraten. Er sagt nicht, er stellt nur Argumente vor. Er sagt, nicht zu heiraten ist auch gut in bestimmten Situationen. Wir sollen ein für alle Mal die Ideen ablegen, dass Ehelosigkeit schlecht oder negativ ist. Wenn jemand denkt, ja, Single zu sein, das ist schlecht, wenn jemand so denkt. Ja, natürlich ist es vielleicht nicht gut, im Sinne, dass man dann bestimmte Bedürfnisse verspürt und diese Bedürfnisse, die machen einen bestimmten Druck auf uns und so. In diesem Sinn ist es auch wirklich nicht gut, aber im Allgemeinen zu denken, dass jemand, der nicht verheiratet ist, dass er jetzt eine Person zweiter Klasse ist oder dass diese Person ein Problem hat oder so, das sollen wir ein und alle Mal ablegen, diese Idee. Ja, hier habe ich geschrieben, in Klammern, Jesus war ehelos. Ja, Jesus ist doch unser größter Vorbild. Gott, der zur Welt gekommen ist. Ne? Und den folgen wir. Und er war Single. Und darum dürfen wir nicht sagen, dass Single zu sein schlecht ist. Ne? Sie ist in einigen Fällen sogar wünschenswert. Ja? Im Alten Testament hatten die Menschen verständlicherweise die Meinung, dass keine Kinder zu haben ein Fluch wäre, in Klammern, ein Fluch in Klammern. Der Grund für so eine Denkweise, ja, warum haben sie so gedacht? Weil es keine Rentenversicherung gab, war die einzige Lösung für die Alten, auf die Hilfe der Kinder zu zählen. Ja, versteht ihr? Heute haben wir Rentenversicherung und der Staat unterstützt die Leute, dass die am Ende eine Rente haben und da gibt es auch die privaten Rente etc. Aber früher, das heißt vor 3000 Jahren, da gab es noch keine Banken, da gab es keine private und öffentliche Rentenversicherung. Und Leute, die jetzt keine Kinder hatten, wenn sie alt waren, dann ging es ihnen sehr schlecht. Die mussten dann betteln, ne, weil die nicht mehr arbeiten konnten und schwach waren, dann mussten sie betteln. Und das war sehr demütigend. Und darum war es für denen jetzt wichtig, Kinder zu haben. Das heißt, jemand haben, den auf sie aufpasst, wenn sie alt sind. Und darum haben sie als ein jetzt Fluch in Klammern gesehen, keine Kinder zu haben. Deswegen, versteht ihr, wenn ihr das Alte Testament liest und diese Meinung da lesen, ja, ist toll, viele Kinder zu haben und so, es ist ein Segen, viele Kinder zu haben, dürfen wir das nicht falsch verstehen. Natürlich ist es ein Segen, Kinder zu haben, ist es auch wichtig, Kinder zu haben, aber für den war es wichtiger wegen diesem Grund. Gut, nächste Überschrift. Kein Playboy, ne? Weil heute sehen wir oft solche Aufkleber auf Autos und so weiter von diesen Hasen, ne? Und das ist ein ganz böses Symbol, weil das steht für ein Leben als Playboy. Das heißt ja, junge Männer oder junge Frauen, die für denen die unverantwortliche Lust im Vordergrund steht, Das heißt, für denen ist nicht wichtig, jetzt eine Familie aufzubauen, treu zu einem Ehepartner zu sein, sich binden und eine Person lieben aus Herzen und so weiter. Nein, für denen ist nur die Lust, ne? Die Lust, die aus dieser intime Beziehung die entnehmen. Das heißt, die haben jetzt intime Beziehung mit vielen Partnern nur aus Lust. Nicht, weil sie lieben und so. Nein, nur aus Lust. Das ist auch der Grund für viele Abtreibungen. Und was ist eine Abtreibung? Mord von Ungeborenen. Das heißt, wieso das Alte Testament sagt, ein Abgrund ruft ein anderes Abgrund. Das heißt, eine Sünde zieht die nächste Sünde. Die erste Sünde, eine unverantwortliche Lust. Die zweite Sünde, Abtreibung. Ungeborene Kinder zu töten, ja, warum? Ja, weil das ist eine Verantwortung. Und die wollen keine Verantwortung, die wollen nur die Lust. Und darum ist dieses Symbol von Playboy ganz, ganz schlimm. Nicht nur das Symbol, viele wissen gar nicht, was das bedeutet. Aber wer das weiß, was das bedeutet, sollte das wissen. Das ist ein Symbol, ein ganz schlimmes gegen den christlichen Glauben, weil wir predigen, wir lehren die Verantwortung. Die ersten Christen, was haben die gemacht? Weil damals, vor 2000 Jahren, da gab es diese ganzen Probleme, die es heute gibt, gab es schon früher. Und viele Männer und Frauen, die haben auch gelebt wie Playboys, ne? Schon damals, vor 2000 Jahren. Hat sich nichts geändert. Viele denken, heute sind die Leute modern und darum leben sie wie Playboys. Nein, es gab schon vor 2000 Jahren diese Idee und viele haben das gemacht. Und als die Frauen dann schwanger geworden sind, was haben die gemacht? Die haben die Kinder zur Welt gebracht und nachdem die Kinder in die Welt waren, was haben die gemacht? Die haben die geborenen Kinder einfach auf einen Haufen geworfen, in den Müll. Das ist nicht ganz, ganz schlimm, ne? Ganz, ganz schlimm. Und was haben die Christen gemacht? Die sind da hingegangen und haben diese Kinder aufgenommen und die erzogen, großgezogen. Die haben die Verantwortung übernommen. Andere wollten keine Verantwortung. Die Christen sind hingegangen und haben die Verantwortung übernommen für diese Kinder, die sonst sterben müssten. Und das sind zwei völlig gegensätzliche Ideen, wie man lebt. Und viele heute denken so, ja, Lust haben, wenn jetzt ein junger Mann denkt, ja, was heißt das Leben, ein fettes Auto haben, viele Freundinnen haben und viel Lust haben und so weiter. Und auch die Frauen, die sind nicht weniger schlimm als die Männer, die denken das Gleiche, viel Geld und shoppen und viel Lust haben und keine Verantwortung und so weiter. Das alles sind ganz falsche Ideen. die die Bibel nicht lehrt, zum Gegenteil. Für einen Nachfolger Jesu bedeutet Ehelosigkeit Verzicht auf intime Beziehungen. Ganz klar, ne? Ganz klar. Wenn man nicht verheiratet ist, dann ist jede intime Beziehung Unzucht. Wenn einer Single ist, ein Nachfolger Jesu, dann heißt es keine intime Beziehung. Ganz logisch, ne? Aber es ist wichtig, dass wir das jetzt ganz laut aussprechen. Weil viele Leute, die haben das nie gehört und das, die machen das dann, ne? Die outen sich als Christen und dann haben sie einen Freund oder so, ne? Oder eine Freundin und so. Das ist ganz, ganz schlimm. Weil die Bibel nicht lesen, die Bibel nicht verstehen. Jesus hat ein interessanter Vers gesprochen. Matthäus 19, Vers 12. Bianca, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht. Und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Matthäus 19, 12.
Ja, in der Übersetzung, wie jetzt die Luther-Übersetzung und so, da wird dieses Wort benutzt, Matthäus 19, 12, Verschnittene, ne? Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Das heißt, wenn wir jetzt nicht diese neue Genfer Übersetzung hätten, dann könnten wir vielleicht auf eine falsche Interpretation kommen, wie ich auch früher diesen Vers nicht verstanden habe. Ne, weil Verschnittene bedeutet genau das, dass man einen bestimmten Körperteil wegschneidet und so eine Person unfähig macht, Kinder zu zeugen oder intime Beziehung zu haben. Das waren früher zum Beispiel die Eunuchen, ne? Das waren Diener des Königs, die dann da unfähig waren, da mit Frauen umzugehen und so, weil sie verschnitten wurden. Und hier Jesus, er nennt hier dieses, benutzt hier dieses Wort. Es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind und so weiter. Aber was meint Jesus damit? Er meint die Singles. Das heißt, er bezieht sich hier auf drei Arten von Menschen, die nicht in der Lage sind zu heiraten oder zu Kinder zu haben und so weiter. Erster Punkt, Menschen, die krankheitsbedingt unfähig sind zu zeugen. Na, welche sind diese Menschen, die unfähig sind zu zeugen? Impotent, ne? Das heißt, jetzt sei es Menschen, Männer oder Frauen, die unfähig sind zu einer Beziehung. Das heißt, eine leibliche Beziehung, eine intime Beziehung, die das nicht können, weil sie eine Krankheit haben, eine Krankheit in den Geschlechtsorganen, und dann können sie das nicht, ne? Die Männer, würde man sagen, impotent, das heißt, er kann nicht, ne? Das nicht machen und so. Bei den Frauen weiß ich nicht, wie das ist, ne, ob es Frauen gibt, die dann eine Krankheit haben, die es sie dann hindert, das zu machen zu können und so weiter, weiß ich nicht. Aber Jesus hat gesagt, vom Mutterleib an, das heißt, es gibt Leute, die so geboren sind, die da halt dieses Problem haben, die können nicht heiraten. Punkt Nummer zwei, Menschen, die von Menschen oder Situationen, körperlich oder seelisch, unfähig gemacht wurden. Eunuche, ne? Eunuche von Menschenhand. Ne? Das heißt, denen wurde etwas weggeschnitten und darum können die nicht mehr heiraten, die können mehr keine Kinder zeugen und so weiter. Aber es gibt auch Leute, die traumatisiert wurden, die jetzt in der Kindheit schlimme Sachen erlebt haben, die wurden vielleicht vergewaltigt oder missbraucht. Und darum haben sie jetzt eine psychologische Blockade gegen alles, was mit Sex zu tun hat. Und dann können sie nicht, ne? Dann funktioniert das nicht mehr, weil sie jetzt blockiert sind. Das ist eine zweite Situation. Und die dritte Situation, was Jesus hier sagt, und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Menschen, die sich bewusst zur Ehelosigkeit entscheiden, wie zum Beispiel Jesus und Paulus. Nämlich Paulus hat auch viel argumentiert hier in 1. Korinther 7, dass Ehelosigkeit in vielen Fällen gut sein kann, wie in seinem eigenen Fall, ne, weil er dann sich besser widmen kann zum Reich Gottes und so. Ich weiß nicht, das heißt, ich würde kontraargumentieren in seinem Fall, weil man sich auch in der Ehe unterstützt, wenn man bestimmte Aufgaben übernimmt, wenn man bestimmte Aufgaben teilt und so kann man dann besser arbeiten. Das heißt, ich kann mehr für Gott machen, als wenn ich nicht verheiratet wäre, weil meine Frau bestimmte Aufgaben übernimmt und sie auch kann mehr für Gott tun, weil ich bestimmte Aufgaben für sie übernehme und ihr ihre Aufgaben erleichtern oder bestimmte Sachen, ne, zum Beispiel ich fahre Auto und dann kann sie sich ausruhen oder sie wirft die Wäsche in der Maschine und so, dann muss ich das nicht machen, dann spare ich die Zeit und kann mehr arbeiten. Und so sind Beispiele, wie ich dann kontraargumentieren würde mit Paulus. Weil Paulus hat gesagt, wenn jemand Single ist, dann hat er mehr Zeit für Gott. Okay, das ist jetzt diskutabel. Aber okay, wer Single ist, der hat ein paar Vorteile. Das heißt, er kann viel leichter reisen. Ich kannte einen Evangelist, der Single war und ist durch die ganze Welt gereist mit einem Koffer. Und das war sehr bewundernswert, weil er ist von Stadt zu Stadt gereist, ohne Termin sozusagen. Und er ist immer jetzt ein oder zwei Wochen in einer Gemeinde geblieben und dann hat er sich über WhatsApp oder Facebook oder E-Mail mit anderen Gemeinden dann Termine gemacht und so. Und dann ist er... Und dann ist dieser junge Mann, dann hat Termine gemacht, so über E-Mail oder Telefon und so weiter. Und dann von Stadt zu Stadt immer gereist. Hat er dann eine Woche hier gepredigt, eine Woche dort gepredigt. Und der war ein sehr intelligenter junger Mann. Der war früher, bevor er sich bekehrt hat, war ein sehr berühmter Reporter von einer brasilianischen sehr bekannte Zeitschrift. Und nachdem er sich bekehrt hat, hat er alles hingeworfen und seine Frau hat ihn verlassen und so, weil er sich bekehrt hat. Und dann hat er alles hingeworfen, hat den Koffer gepackt und hat sich auf den Weg gemacht und in jeder Stadt gepredigt. Und er war sehr, sagen wir so, sehr begabt und sehr intelligent und ich sage so, und er hat trotzdem diese Arbeit gemacht, weil wenn man so denkt, ja, einer, der von Stadt zu Stadt reist, ohne zu wissen, wo er im nächsten Monat ist, dann muss er ein bisschen bekloppt sein, ein bisschen verrückt sein oder so. Aber das war nicht, sagen wir so, nicht der Fall. Der war sehr intelligent und so, aber hatte diese Berufung vom Herrn, das zu machen. Aber er konnte das nur machen, weil er Single war. Und dann konnte er einfach mit seinem Koffer und seinem Notebook und seinen, sagen wir so, zwei Hosen, zwei Hemden und zwei Anzüge, konnte er dann von Stadt zu Stadt, ne, reisen und predigen. Das hat er über Jahre so gemacht. Ich habe gehört, er ist jetzt verheiratet. Aber es ist ein Beispiel, ne, wie jetzt ein Single einen bestimmten Vorteil hat in dieser Situation. Wie Paulus. Ne? Paulus ist auch viel gereist, hin und her, zu Gemeinde und so weiter. Und das, ja, für ihn war es natürlich von Vorteil, Single zu sein, wenn er jetzt verheiratet wäre. Wie könnte er dann so viel reisen und hin und her und auch im Gefängnis sein und so weiter. Das wäre für eine Frau eine Riesenbelastung oder eine unmögliche Belastung. Ne? Gut, nächste Überschrift. Für Jesus ist Ehelosigkeit eine Option. Im Neuen Testament ist die Ehe nicht mehr das Zentrum des Lebens. Singles sind keine Menschen zweiter Klasse, Ehelosigkeit ist für Christen eine ernstzunehmende Option. Das heißt, ich wiederhole mich teilweise, weil ich das betonen möchte. Singles sind nicht weniger wert als Verheiratete, ne, weil es gibt einfach in bestimmten Gruppen von Christen dieses Mythos oder diese Tradition, wer nicht verheiratet ist, der Arme, ne? Aber das ist nicht richtig. Im Neuen Testament werden alle Menschen gleichgestellt. Singles sollten lernen, mit Verletzungen von Verheirateten umzugehen. Und umgekehrt, die Verheirateten sollten lernen, die Singles zu respektieren und integrieren. Singles sollen in Single-Sein ankommen und zur Zufriedenheit finden. Es gibt auch viele Singles, die dann ständig gequält werden von solchen Gedanken. Wann werde ich endlich einen Ehepartner, Ehepartnerin finden? Wann werde ich endlich aus dieser Situation und so weiter? Das ist schlimm. Das ist schlimm, diese Quälerei. Und das Zweite, was noch auch schlimm ist, ist der Gedanke, der dahinter steht, weil ich habe schon jemand getroffen, der genau das wirklich geäußert hat. Ne? Ich brauche jemand, der mich glücklich macht. Und als ich das gehört habe, musste ich nachdenken, bin nach Hause gegangen und habe später ihm, als ich den dann irgendwann mal wieder getroffen habe, ihm dann gesagt, das ist falsch. Dieser Gedanke ist völlig falsch, wie kann man sagen, wenn man jetzt eine Firma gründet, lass mich ein Beispiel benutzen, wenn man jetzt eine Firma gründet, wenn erst zwei Leute Partner in einer Firma werden, eine Firma zusammenarbeiten, zusammen gründen und jeder denkt, ja, wie viel Profit werde ich von dieser Firma bekommen? Dann muss diese Firma dann gleich pleite gehen, weil jeder denkt, ja, ich will jetzt Profit, ich will jetzt schaufeln, ich will Geld. Ja? Das heißt, für diese Firma, in dieser Firma muss viel investiert werden. Am Anfang muss viel investiert werden, bis sie dann Profit macht. Ja, bis es dann diese Break-Even-Grenze überschritten hat. Das heißt, im Moment, wo dann die Firma nicht mehr rote Zahlen schreibt. Und ungefähr so ist es auch in der Ehe. Wenn man heiratet, dann muss man viel investieren in der Ehe. Ehe ist ein quasi jetzt im übertragenen Sinn eine Firma, wo man sehr viel investieren muss, wo man sehr viel Kraft, viel Energie investieren muss, bis man dann auch einen Profit schlägt. Das heißt, bis es man diesen Punkt auch erreicht hat, wo man sagen kann, wie jetzt ich zum Beispiel gesagt habe, ja, meine Frau hilft mir, ich helfe sie und dann profitieren wir beide davon. Okay, aber am Anfang war es schwer, wie normal, am Anfang muss man viel investieren, dass es dann, ich sage mal so, bis es dann läuft, bis es dann rund läuft, muss man viel Kraft investieren. Und wenn jemand heiratet und traurig ist, das heißt, er ist schon negativ gestimmt, er ist schon, wie kann man sagen, seine Bilanz ist schon auf dem roten Teil, das heißt negativ, dann ist die Chance, dass diese Ehe gut geht, sehr gering. Ja, das heißt, wenn man erwartet, dass eine Person die Ehe rettet, dass eine Person so gut drauf ist, so viel Kraft hat, dass er der andere Person zufrieden machen kann, dass er die andere Person beglücken kann, ne? Und dass die ganze Ehe dann noch stehen bleibt. Das ist sehr, sehr schwer. Eine Ehe kann am besten funktionieren, wenn die zwei Ehepartner, ich sage mal so, gut drauf sind. Wie kann ich das in anderen Worten sagen? Wenn die zwei Ehepartner was haben, um reinzubringen. Das heißt, wenn sie jetzt die in der Lage sind, den anderen was bieten. Das ist wichtig, dass man in der Lage ist, dem anderen was zu bieten. Und wenn die zwei in der Lage sind, den anderen was zu bieten, dann tendiert die Ehe zu funktionieren. Aber wenn man denkt, der eine muss bieten und der andere nimmt, dann ist der eine gleich ausgelaugt, der Geber. Das kann nicht gut gehen. Das heißt, die Voraussetzung, dass man heiratet, ist, dass man, dass es uns gut geht. Das heißt, dass man gesund ist, geistlich zumindest gesund ist, und dass man beitragen kann in der Ehe, dass man was leisten kann in der Ehe. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ne, mit meiner Argumentation. Ne? Ja, gut, gut. Ne? Ja, ja. Und, ne, und ja, einiges, was ich sage, ist für euch vielleicht nicht so nützlich, aber vielleicht schon und vielleicht für andere Leute. Ne? Weil diese ganzen Sachen kann man auch anderen erzählen. Und vielleicht werdet ihr auch später selber Jüngermacher und dann könnt ihr das auch anderen jungen Leuten beibringen, weil ich sage mal so, wenn ich das gewusst hätte, früher als ich noch nicht verheiratet war oder als ich frisch verheiratet war, dann wären vielleicht einige Probleme aus dem Weg gegangen. Ne? Und darum versuche ich den jungen Menschen auch die Sachen, ich sage so, ist besser, dass man den Leuten lehrt, vorsichtig zu sein, bevor die Milch umgeworfen ist, hingefallen ist, ne, ausgeschüttet ist. Und danach ist es nur Schadensbegrenzung. Ist nicht so gut, Schadensbegrenzung zu machen. Am besten macht man es schon richtig. Und darum ist wichtig, dass man dann jungen Leuten dann sagt, Tipps, Ideen gibt, um den richtigen Ehepartner auch zu wählen und so weiter. Gut, nächste Überschrift, heiraten. Kannst du jetzt lesen, Belkis? 1. Mose 2,18? Mhm, gut.
Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. 1. Mose 2,18.
Ja, warum hat Gott die Ehe geschaffen? Ja, gegen die Einsamkeit hat er die Teamarbeit erfunden. Weil dieses Wort, eine Gehilfin, die ihm entspricht, andere Übersetzungen bringen, die vor ihm sei. Vor ihm sei. Und wenn man so denkt, ja, was heißt vor ihm sein? Heißt, wenn zwei Menschen sich in die Augen schauen. Und was heißt, in Augenhöhe zu sein? Heißt genau das, ne? Dass man gleichwertige Partner ist. Gleichwertige Partner. Auf Augenhöhe. Gott hat die Frau geschaffen, nicht aus dem Fuß, nicht aus dem Kopf des Mannes, sondern aus der Brust. Und das hat symbolische Bedeutung, dass Mann und Frau gleichwertige Partner sind. Die sind nicht gleich, sondern gleichwertig. Das ist wichtig. Mann und Frau sind verschieden. Gott hat die Menschheit als Mann und Frau geschaffen. Ganz wichtige Information. Man ist nicht gleich Frau, aber gleichwertig, eine Partnerin. Diese Entscheidung ist wichtig. Entscheidung für die Ehe ist die wichtigste nach der für Jesus. Weil die Entscheidung für Jesus, die ist für die Ewigkeit. Die Entscheidung für die Ehe ist bis zum Tod, Römer 7, Vers 2 und folgendes. Und die Entscheidung zum Beispiel für einen Beruf bis zur Rente. Ne? Ich sag mal, es gibt einige Berufe, wo die Leute dann 35 oder 40 Jahre in diesem Beruf arbeiten, nie einen anderen Beruf hatten und dann in Rente gehen. Ich sag mal, früher war es vielleicht noch öfter. Heutzutage wechseln viele Leute den Beruf. Aber trotzdem gibt es noch viele, oder wie könnte man sagen, wenn jemand jetzt sich entscheidet, Medizin zu studieren und wenn er dann, sagen wir mal, ein Semester vor dem Schluss ist und dann merkt, oh, aber ich kann gar nicht Blut sehen oder ich kann gar nicht eine Spritze geben oder ich kann dies und das nicht machen und ein Arzt zu sein, das liegt mir gar nicht. Ich möchte das überhaupt nicht. Ne? oh, mir ist lieber Architektur. Die Architektur, das ist, was ich wirklich will. Ne? Dann ist es, ich sage mal so, möglich, aber sehr schwer zu sagen, so, ich schmeiße jetzt diese Hochschule und fange eine andere an, ganz von vorne. Ne? Das heißt, es gibt Entscheidungen, die dann wirklich schwer sind, rückgängig zu machen oder sie zu ändern. Und die Entscheidung für die Ehe ist eine Entscheidung, die sehr, sehr schwer rückgängig zu machen ist oder zu ändern. Und in diesen 20 Jahren, wo ich Pfarrer bin, Pastor, Missionar, da habe ich schon sehr viele Menschen beraten und Seelsorge gemacht mit Menschen, die jetzt sich scheiden haben lassen und so. Und eines kann man ganz klar sagen, Scheidung ist nie leicht, wie kann man sagen, eine Sache, die einfach am Rücken vorbeigeht. Ist nicht eine Sache, die man halt so entscheidet, wie man jetzt entscheidet, welche Hose werde ich anziehen oder so. Die Entscheidung, sich scheiden zu lassen, die ist immer sehr schlimm. Es geht um sehr, sehr viele Verletzungen, sehr viele traumatische Erlebnisse. Eine Scheidung bedeutet das. Sei es jetzt im finanziellen Bereich, sei es im Bereich zum Beispiel vom Kind und auch im Bereich der eigenen Emotionen, ne, dass man erniedrigt wird und dass man dann wieder alleine ist etc. Und die ganzen Behördengänge und das Verfahren und so weiter, Anwalt und Kosten, alles ist kompliziert und teuer und verletzend. Dieser Prozess ist sehr schlimm. Was meine ich damit? Dass die Entscheidung für die Ehe bis zum Tod getroffen werden sollte. Wir als Christen sowieso. Und für die Ungläubigen ist das sehr schlimm, wenn Scheidung passiert. Warum sage ich das? Ja, dass junge Menschen sich das wirklich überlegen sollten. Wer soll ich heiraten? Heiraten ist eine folgenschwere Entscheidung. Ein Jünger Jesu muss davon ausgehen, dass er sie nicht rückgängig machen wird. Darum muss sie richtig getroffen werden. Ja, logisch, ne? Das ist der Punkt. Darum muss sie richtig getroffen werden. Ne? Eine Schulkollegin von mir, eine junge Frau, die jetzt im ersten Jahr von meinem Studium angefangen hat mit uns und dann abgesprungen ist, die ist in einen Ball gegangen und hat einen jungen Mann kennengelernt und dann wurde sie schwanger und dann haben sie geheiratet. Und dann hat man sie gefragt, ja, aber kennst du ihn überhaupt? Oder ne, ist er dann wirklich ein guter, die richtige Person für dich? Und dann hat sie gesagt, ja, egal, wenn es nicht klappt, dann lassen wir uns scheiden. Ne? Das ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm, wenn Leute so denken. Weil dann wird es dann wahrscheinlich auch nicht klappen, wenn Leute schon so reingehen. Weil Ehe ist schwer, Ehe ist viel Arbeit, Ehe ist, ich sag mal so, ein Begriff, was man auf Portugiesisch sagt, die Ehe ist das Labor der Liebe. Labor der Liebe, das heißt, es ist der Ort, wo die Liebe wirklich unter dem Mikroskop genommen wird, wo die Liebe jetzt gekocht wird und gemischt und so weiter. Das heißt, wo unsere Vergebungsbereitschaft, wo unsere Hingabebereitschaft, wo alles geprüft wird, alles unter Beschuss genommen wird. Und wenn jemand schon reingeht in der Ehe und denkt, ja, wenn es nicht klappt, dann lassen wir uns scheiden, dann wird es wahrscheinlich auch so kommen, ja, weil die falsche Einstellung da ist. Viele denken, dass Ehe leicht ist, Ehe toll ist, Ehe nur Lust ist, Ehe immer nur positiv und so, nie Probleme. Wer so denkt, der wird sehr wahrscheinlich enttäuscht werden. Und am besten ist, wenn man mit der richtigen Einstellung reingeht. Ne, es gibt einen bestimmten Satz, der heißt, enttäuscht zu werden bedeutet, dass unsere Erwartungen nicht entsprochen wurden. Das heißt, enttäuscht zu werden. Und wenn jemand die falsche Erwartung hat auf eine Sache, dann ist die Chance, dass er enttäuscht wird, auch sehr groß. Wenn wir jetzt die richtige Einstellung haben, dann ist die Chance, dass wir enttäuscht werden, klein. Und darum ist wichtig, dass wir schon wissen, Ehe ist schwer. Meine Frau und ich, wir sind von, ich sage mal so, ungefähr vom gleichen Kulturmittel, Kulturumgebung sozusagen. Wir sind aufgewachsen in Südbrasilien, auf dem Land und in Kleinstädten und in einer Umgebung, wo viele Deutschstämmige lebten. Wir selber sind deutschstämmig und so weiter. Das heißt, wir haben ungefähr die gleiche Kultur und trotzdem hatten wir viele Spannungen, viele Meinungsverschiedenheiten. Und dann stelle ich mir noch vor, wenn Leute von verschiedenen Kulturkreisen kommen, wenn jetzt, ich sage mal, ein Afrikaner mit einem Asiaten heiratet oder so, oder ne, dann ist es noch schlimmer, ja, oder etc. Nur als Beispiel. Das Beispiel möchte ich als positives Beispiel. Das heißt, meine Frau und ich, wir sind vom gleichen Kulturkreis und hatten viele Spannungen. Das heißt, andere, die könnten noch mehr haben. Und darum sagen wir immer, pass auf, denk gut, was du machst. Denk gut, was du machst. Weil, was ist die Ehe? Einen anderen Satz, um jetzt die Ehe zu umschreiben. Man sagt so, die Ehe ist das Überbleibsel vom Paradies. Ne, was Adam und Eva gingen nackt aus dem Paradies raus. Aber was haben die dann mitgenommen? Da sie nackt waren, konnten sie nichts in den Händen nehmen. Was haben die dann mitgenommen? Die Ehe. Die Ehe ist das Überbleibsel vom Paradies. Das ist jetzt total wichtig. Das heißt, eine christliche Ehe, eine Ehe, wo sich die Ehefrau, Ehemann sich wirklich lieben und sich wirklich gegenseitig ehren, respektieren und so weiter, ist ein Überbleibsel von Paradies, ist ein Mini-Paradies auf Erden. Okay, ist eine wichtige Wahrheit. Aber deswegen will der Teufel es in die Hölle machen. Deswegen strengt sich der Teufel so an, um das zu kaputt machen, um eine Hölle auf Erden zu machen. Und darum ist auch die Ehe unter den Ungläubigen sehr in Verruf. Ne? Weil viele Ungläubigen, die lachen oder die machen Witze über die Ehe. Ja, weil unter den Ungläubigen ist das dann oft so, dass Ehe scheitern, dass in den Ehen viel Gewalt passiert, ne? Und so weiter, viel Respektlosigkeit und Missbrauch und so weiter, ganz, ganz viele schlimme Sachen passieren in den Ehen. Und ich sage nicht, dass in Ehen von Christen solche Sachen auch nicht manchmal passieren. Und darum müssen wir auch darüber studieren und so weiter. Darum müssen wir auch uns üben in der Liebe, ja, weil sie nicht automatisch ist. Eine christliche Ehe, die ist nicht automatisch leicht, automatisch, gut, automatisch, nur Liebe. Nein, Liebe ist immer eine Anstrengung, ist immer eine Hingabe, ist immer eine Opferung. Und nur so kann die Ehe auch zu einem Paradies auf Erden werden. Nächste Überschrift, Bedürfnisse. Biblisch gesehen sollte niemand gedrängt werden zu heiraten. Der Drang sind die Bedürfnisse, ja, Einsamkeit und Sex, welche die meisten Menschen verspüren. Darum zeigt der Zeiger tendenziell bei den meisten in Richtung Ehe. Okay, ist normal. Die meisten Menschen wollen heiraten. Ja, warum? Weil sie sich einsam fühlen oder weil sie jetzt Bedürfnis haben auf Sex. Darum denken die meisten, ja, ich möchte heiraten. Aber trotzdem, es gibt auch Menschen, die in der Lage sind, anderen Bedürfnissen Vorrang zu geben. Andere Bedürfnisse. Wenn jemand jetzt ein Missionar sein möchte in ein Land, wo es sehr gefährlich ist, oder einen Beruf hat, dass es sehr gefährlich ist, zum Beispiel ein Arzt, der in mitten in Afrika oder so lebt, wo es viele Tiere sind oder vielleicht Bürgerkrieg und so weiter. Das heißt, es gibt viele Situationen, wo dann verheiratet zu sein problematisch ist. Und viele sagen, okay, dann, dann stelle ich das lieber zur Seite. Ja, wie ein zum Beispiel ein junger Mann, der wollte Missionar sein in Indien. Ein junger Mann aus England. Das ist vor 200 Jahren passiert, diese Geschichte. Und dann ist er zu einer jungen Frau gegangen und hat eine Christin und hat gesagt, hat erzählt, dass er nach Indien als Missionar gehen wollte und dann hat er gefragt, ob sie ihn heiraten möchte. Dann hat sie gesagt, du willst nach Indien? Ich will nicht. Heiraten will ich nicht. Ne? Einer, der nach Indien ziehen will, will ich nicht. Ja? Gut, dass sie so ehrlich war. Ansonsten hätten sie dann Probleme später. Ne? Aber ich möchte gar nicht kommen und so. Nein, wenn du nach Indien gehen willst, dann such auch eine Frau, die auch dorthin gehen will. Ungefähr so. Ne? Die Ehe nur zur Lösung der körperlichen Bedürfnisse zu betrachten, wäre nicht im Sinne Gottes. Und solche Ehe wird früher oder später scheitern. Ne? Es gibt dann viele Männer, die zum Beispiel jetzt eine Frau heiraten, nur weil sie sehr schön ist und so, ne? Sehr gut aussieht und so. Ne? Aber später, ne, die Zeit vergeht und dann geht die Schönheit auch ein bisschen weg. Ne? Und dann viele denken, oh, jetzt will ich nicht mehr verheiratet sein, weil sie jetzt nicht mehr so schön ist. Ne? Sollten sie früher gedacht haben, weil es ist immer so. Ne? Die Zeit, die geht vorbei und die Menschen werden älter. Gut, Kinder. Kinder sind ein zusätzlicher Segen. Ganz wichtig, dieses Wort. Zusätzlicher Segen. Kinderlose Ehen sind aber auch gesegnet. Es gibt viele Ehen, die scheitern, weil man keine Kinder gekriegt hat. Und dann gehen sie auseinander. Ist schlimm, ist traurig, aber es ist manchmal so. Viele heiraten mit dem Gedanken, ich will heiraten, will Kinder haben. Und nicht der Gedanke, ja, ich heirate, weil ich diese Frau, diesen Mann so sehr liebe. Nein, ich möchte Kinder haben. Ne? Und darum scheitern auch einige Ehen. Darum sollten wir wissen, dass Kinder ein zusätzlicher Segen sind. Ein Zusatz. Weil Kinder dürfen in keinem Fall der Hauptgrund der Ehe sein. Ja, sie gehen irgendwann weg. Es gibt Eltern, die versuchen, die Kinder unter Druck zu setzen, dass sie nicht weggehen. Ne? Ich kenne solche Fälle, wo die Eltern sagen den Kindern, aber du wirst bei uns bleiben, bis wir alt sind oder solche Sachen. Ne? Du bist der unser Nestkind oder wie sagt man. Ne? Du sollst auf uns aufpassen, wenn wir alt sind und solche Geschichten. Das sind Illusionen, die Leute ernähren. Die denken, dass sie, bis sie sterben, ihre Kinder noch bei ihnen zu Hause bleiben. Ne? Natürlich gibt es dann die Enkelkinder und so weiter, aber die Kinder gehen irgendwann weg. Und ne, ich hab drei Kinder und die zwei Älteren, die sind schon weggegangen und die leben hier in der Nähe. Einer in Dortmund, der andere hier in Marl. Wir besuchen uns oft, wir telefonieren oft und so weiter, aber sie sind nicht mehr bei uns zu Hause und auch unsere Kleinste geht irgendwann mal weg. Und das, ich finde, das wird schlimm, das wird nicht toll sein, man wird sich daran gewöhnen müssen, aber das ist normal, er hat sein eigenes Leben, er hat seine eigenen Ziele, der hat seinen eigenen Weg und wir können ihn nicht zwingen, bei uns zu bleiben. Gut, nächster Punkt, es gibt Eltern, die vergöttern ihre Kinder, das ist nicht gesund für die Psyche der Kinder und der Eltern auch nicht. Wie meine ich das? Ich hatte einen Kollegen in einer Firma, wo ich gearbeitet habe, als ich gerade in Deutschland angekommen war. Und der hatte seine Tochter regelrecht vergöttert. Er hat so über sie geredet. Ja, meine Tochter, die ist so niedlich. Meine Tochter, die hat das gemacht. Meine Tochter hat dies gemacht. Ich liebe sie so sehr. Und so die ganze Zeit nur über seine Tochter gesprochen. Und das ist nicht sehr gesund, die Kinder quasi zu vergöttern. Das heißt, die Kinder als Zentrum der Familie zu stellen, ist ganz falsch. Ne? Weil das kann nur Probleme machen. Wenn die Kinder das merken, oh, wir sind das Zentrum, dann klettern sie auf den Kopf der Eltern. Und das Gleiche gilt zwischen den Ehepartnern. Denn einen Ehepartner zu vergöttern, ist auch Sünde. Wenn jemand, das geschieht manchmal bei bestimmten Frauen, habe ich schon gesehen, dass bestimmte Frauen jetzt ihre Männer quasi vergöttern, nur für ihnen leben. Alles tun für denen, quasi wie ein Teppich unter ihren Füßen sozusagen. Wenn er das möchte, dann tut sie das und dann rennt sie und dann kommt sie und dann macht sie. Und wenn er eine Idee hat, dann machen sie das. Und wenn er eine Meinung hat, dann hat sie auch die gleiche Meinung und so weiter und so weiter. Das ist nicht gut. Das ist ungesund. Das ist auch nicht im Sinne Gottes. Das ist eine Art, den Ehepartner zu vergöttern, weil im Grunde geht auch diese Vergötterung auf dem Glauben über. Ja, weil wenn der Ehemann jetzt eine Irrlehre vertretet und die Frau sagt, ja, wenn mein Mann so glaubt, dann muss ich das auch glauben. Ne? Im christlichen Umfeld ist das schlimmer, weil es auch bestimmte Bibelverse gibt über die Frau und so, die Leute dann nicht richtig verstehen und denken, dass die Frauen quasi die Teppichböden der Männer sein müssen. Jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber es gibt einige, die tatsächlich so denken im Laufe der Geschichte. Und ich versuche den Leuten das klar zu machen, dass hier ein Missverständnis vorliegt, dass die Bibel das nicht lehrt. Die Bibel lehrt das Gegenteil, dass Mann und Frau gleichwertige Ehepartner sind und überhaupt, wenn man Christ ist, dann noch mehr. Weil der Heilige Geist heute der Gott ist, der uns führt. Und für den Heiligen Geist gibt es keinen Mann und keine Frau. Der macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Okay, ich möchte hier nicht in ein anderes Thema reingehen, aber wenn ihr Interesse daran habt, dieses Thema zu vertiefen, dann fragt mir morgen und so. Ne? Kann ich euch andere Aufnahmen empfehlen in meiner Seite, die über dieses Thema sprechen. Gut, zurück zur Ehe. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Ehepartner oder ein Kind frühzeitig verstirbt. Es gibt viele Leute, die wirklich jetzt in der Klapse gelandet sind, weil sie ein Kind verloren haben oder einen Ehepartner. Weil sie ihr ganzes Leben um dieses Kind oder um diesen Ehepartner gedreht hat. Versteht ihr? Ne? Das ist nicht richtig. Unser geistliches Leben darf sich nicht um unseren Ehepartner oder um unser Kind drehen. Unser Ehepartner, unser Kind ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, aber das Zentrum unseres Lebens ist Gott, ist Jesus Christus. Nächste Überschrift, Mission. Die Ehepartner sind ein Team, sie haben einen Auftrag, eine Mission. Ja, was heißt Mission? Mission bedeutet nichts weiteres als Auftrag, einen Auftrag, ein Werk für den Herrn, eine Berufung. Und nur nachdem die Berufung klar ist, kann man sich fragen, welche Person ist am besten geeignet, dieses Werk zu unterstützen, Teil des Teams zu sein. Das heißt, wenn jetzt ein junger Mann oder junge Frau einen Ehepartner sucht, dann muss er für sich selbst zuerst denken, welche ist das Ziel meines Lebens, welche ist die Aufgabe meines Lebens. Und dann kann man sich fragen, ja, wer ist die Person, wer ist der Mann bzw. die Frau, die geeignet ist, ein Teil des Teams zu sein, das heißt, mit mir zu arbeiten in dieser Mission, in diesem Ziel zu erreichen. Wir als Christen, wir haben das. Wir haben diese Berufung, diese geistlichen Berufungen. Und darum ist wichtig, dass man diese Berufungen kennt. Dass man auch eine Person finden kann, die wirklich zu uns passt, die das auch versteht. Wie das Beispiel dieses Missionars, ich will nach Indien fahren als Missionar. Und dann hat die Frau gesagt, wenn du nach Indien möchtest, dann will ich nicht mit dir heiraten, weil ich will nicht nach Indien. Ne? Ganz klar, ein Beispiel, ein ganz konkreter, ne, ganz harter Beispiel. Ein bisschen lächerlich und ein bisschen so, man denkt, oh, diese Frau, die war sehr egoistisch, denn die wollte nicht nach Indien fahren als Missionarin und so, ne? Wie schlimm, ne? Wie kann so eine Person so denken? Okay, aber sie war ehrlich. Das wäre besser, als wenn sie sagt, nee, aber ich als Christin muss doch sagen, nee, aber ich muss nach Indien als Missionarin, und wenn sie da ankommt, dann alles hinschmeißen und schreien und durchdrehen und zurück wollen und so weiter und die Arbeit vom Mann nicht unterstützen und so weiter, das wäre dann schlimmer. Am besten ist, wenn man eine Person findet, die die Fähigkeiten besitzt, diesen Job in Klammern besser zu erledigen. Und hier würden viele unbewusst antworten, die schönste. Das heißt, wenn ich jetzt einen jungen Mann fragen würde, welche ist die Frau, die am besten geeignet ist, deine Ehepartner zu sein, dann würden viele sagen, die schönste. Ne? Aber diese Antwort passt nicht zur Frage, ne? Weil die Frage hat damit zu tun, welche ist das Ziel deines Lebens, welche ist deine Berufung? Und die Antwort ist dann, ja, die Person, die die Fähigkeiten besitzt, diesen Job besser zu erledigen. Und darum kommen Nichtbekehrte auf keinen Fall in Frage als mögliche Ehepartner. Ja, 2. Korinther 6, 14, sehr bekannter Vers. Ne? Ihr sollt nicht in einen ungleichen Joch mit den Ungläubigen eingehen. Ne? Ganz klar, ungleicher Joch, ganz klar. Joch ist ein Werkzeug, Arbeitswerkzeug von den Bauern, die benutzen, um jetzt zwei Kühe oder zwei Pferde zusammenzuhängen, eine Kutsche oder ein irgendwas zu ziehen, ne? Eine Aufgabe, eine Arbeit zu machen. Und jetzt eine Kuh und ein Pferd, die passen nicht zusammen, das geht nicht in einem Joch, das funktioniert nicht. Und so ein glaubender Christ und ein nicht glaubender Christ, das ist nicht gut. Natürlich, wenn man schon verheiratet ist und sich dann bekehrt, dann ist es ein anderer Fall. Aber wenn man bekehrt ist und ein Ehepartner, Ehepartnerin sucht, dann muss man das beobachten. Und es gibt auch viele, die dann sagen, nee, aber diese Person, die ist so christlich, der fehlt nur noch Jesus, sozusagen. Das sind die schlimmsten Fälle. Die Religiösen, ne? Die Religiösen, schon zur Zeit Jesu waren das Problem, ne? Die sind so christlich, denen fehlt nur noch Jesus, ne? Jetzt habe ich ein bisschen ironisch gemeint, weil ich diesen Ausdruck schon gehört habe, ne? Von Leuten, die von anderen erzählt haben, ne? Der oder die ist eine so gute Person, ne? Wenn man nicht wüsste, dann würde man denken, er ist ein Christ, ne? Und die sich dann am wenigsten bekehren. Ja, weil um sich zu bekehren, muss man auch merken, dass man Gott braucht. Und wenn Leute so gut sind, dass sie sich nicht bekehren müssen, dann bekehren sie sich dann selbstgerecht. Genau, Schwester Belkis. Ne? Nicht Bekehrte in keinem Fall. Ne? Das muss man einfach sagen. Ein junger Christ, der darf in keinem Fall in Betracht ziehen. Es gibt viele, die sich ins Unglück gestürzt haben. Wir kennen viele, zum Beispiel Brasilianerinnen, die mit Deutschen geheiratet haben und die dann gesagt haben, ja, ich muss doch einen christlichen Mann heiraten. Und dann haben die Frauen gefragt, dem Mann, ja, aber welcher Religion gehörst du? Dann haben die gesagt, evangelisch, ne? Und dann haben die gesagt, wow, evangelisch, super, der ist glaubt an Jesus, ne? Und nachdem sie geheiratet haben, dann haben die Männer verboten, sie zu den Gemeinden zu gehen. Ne? Er sagt, du darfst nicht, ich verbiete dir, in der Gemeinde von den Brasilianern zu gehen, weil das eine Sekte ist und so weiter. Ne? Weil die brasilianische Frau, die wusste nicht, was wie die evangelische Kirche in Deutschland so ist. Und die haben gedacht, evangelisch, ne, evangelisch ist glaubender Christ, ne, weil in Brasilien bedeutet evangelisch gleich wie glaubender Christ. Und viele brasilianische Frauen heiraten Deutschen und werden getäuscht von diesem Ausdruck. Die denken, der ist ein glaubender Christ, weil er sagt, ich bin evangelisch. Und dann darum sage ich allen Leuten in Brasilien, Leute, wenn ihr nach Deutschland geht, sagt nicht, ihr seid evangelisch. Weil sonst werden die Leute denken, ihr seid Protestanten oder so, ne? Und das nicht der Fall ist, weil in Brasilien ist evangelisch, bedeutet das gleiche als ein neugeborener Christ, einer, der wirklich an Jesus glaubt. Das bedeutet das Wort evangelisch in Brasilien. Ja, und so sind die Wörter manchmal, die schaffen Probleme zwischen die Menschen. Gut, nächste Überschrift, Gefühle. Die Entscheidung zu heiraten kann nicht auf Gefühlen ruhen. Ganz wichtige Information, weil viele machen genau das. Die haben dieses Gefühl, ich bin verliebt, ne? Verliebt in diesen Mann, dieser Frau, ne? Ich bin verliebt. Und dann denken sie so, jetzt muss ich diese Person heiraten, ne? Ich sage, ja, das Gegenteil wäre ganz schlimm, wenn jemand eine Person heiratet, wo es gar nicht, eine Person, die man gar nicht mag. Eine Person, die man hässlich findet, eine Person, die man nicht ertragen kann, ne? Das wäre natürlich das Gegenteil, das wäre dann absurd. Und darum habe ich hier geschrieben, diese spielen natürlich auch eine Rolle, ne? Auch eine Rolle. Man kann nicht im Team arbeiten, wenn die Chemie nicht passt. Das heißt, da muss schon irgendwie auch die Gefühle sein, dass man die andere Person mag, dass man sich mit der anderen Person versteht. Aber viele haben Leute geheiratet, weil sie verknallt waren. Und dieses Verknalltsein, das ebbt irgendwann mal ab. Das kommt irgendwann zu den Boden der Realität. Und dann ist oft so, dass die Leute dann zur Kenntnis nehmen müssen, dass diese Person völlig eine andere ist als angegeben. Ja, weil wenn jetzt ein junger Mann eine junge Frau ansieht, die so schön aussieht, dann verknallt er sich an ihr. Aber wenn sie dann heiraten, dann lernt er sie kennen, die andere Seite, wer sie wirklich ist, ne? Wer sie in vier Wänden ist, wie sie wirklich ist, wie sie handelt, wie sie sich benimmt und so weiter, ne? Und dann da ist die Realität, dann kommt die Realität und die ist manchmal schockierend. Und ich will sagen, darum ist auch wichtig, dass man, bevor man heiratet, auch eine, ich sag mal, eine Freundschaft hat, eine Freundschaft im christlichen Sinn, ohne intime Beziehung, dass man sich kennenlernt, dass man schaut, wie der andere wirklich tickt, ne? Dass man sich in einer lockeren Atmosphäre, das heißt in einer Gemeinde, wo viele andere Leute sind, dass man den anderen beobachten kann, wie er so normalerweise ist als Mensch, ne? Dass man nicht nachher eine Überraschung erlebt. Ne, hatte ich schon vorher kommentiert, dass hier mit dieser Überschrift Glück. Wenn jetzt Leute meinen, dass eine andere Person, das heißt, wenn ein Mann meint, eine Frau wird ihm geben, was ihm fehlt. Oder wenn jetzt eine Frau meint, ein Mann wird ihr geben, was ihr fehlt. Das ist ganz falsch, versteht ihr? Ja, wenn jeder so denkt, dann kann dieses jetzt in Klammern Unternehmen in Pleite resultieren. Ja, weil jeder in Klammern Kapital einbringen muss. Jeder muss sich Gedanken machen, wie kann ich was bieten dem anderen, und nur so kann es funktionieren. Okay, ja, mit wem sollen wir heiraten? Auch eine ganz wichtige Frage, weil ich habe schon erlebt, sehr oft erlebt, dass man mit falschen Personen sich befreundet und dann geheiratet hat, weil viele, ich sage mal so, es eilig haben. Eifrig sind, die denken, ja, ich will jetzt heiraten und die nächste, die mir über den Weg läuft, die greife ich, versteht ihr? Wie ein Raubtier. falle ich auf sie. Ne? So denken einige, das ist ganz falsch. Und ich bin überzeugt, dass Gott ist, der am meisten interessiert ist, dass unsere Ehe ein Erfolg ist. Ich bin überzeugt dieser Tatsache. Gott möchte, dass unsere Ehe ein Erfolg ist, dass unsere Ehe eine gute Ehe ist, dass unsere Ehe ein Segen ist und so weiter. Gott möchte das und darum können wir auch vertrauen, dass Gott uns die richtige Person zeigen wird. Wenn Gott will, dass unsere Ehe ein Erfolg ist, dann muss er uns auch die richtige Person zeigen. Die Person, die er vorbereitet hat. Die Person, die für uns am besten passt. Ja? Und darum können wir beten und können wir warten, dass Gott uns die richtige Person zeigen wird. Und einige Leute machen, ich sage mal so, Sachen, die nicht ganz richtig sind. Zum Beispiel über das Internet, ne? Christliche Partnerschaften, Seiten und so. Ne? Zittere ich nur, wenn ich daran denke. Ne? Zittere ich schon. Ne? Ich kann nur sagen, Leute, halt die Finger davon. Ne? Ich kann es nicht sagen, so pauschal verurteilen und sagen, dass es Sünde ist und so. Könnte jetzt theoretisch sein, dass Gott sagt, einem jungen Mann oder eine junge Frau, geh in so eine Seite und da wirst du die richtige Person finden. Könnte theoretisch sein, aber ich glaube, dass es eher nicht der Fall ist. Vielleicht ein Ausnahmefall. Aber ich glaube, dass allgemein Gott uns jemand gibt, der wir persönlich kennenlernen, in der Gemeinde oder in der Nachbarstadt und so weiter. Eine Person, die in unserer Nähe wohnt. Und dass Gott dieses Werk tun wird, dass Gott uns wirklich zeigen wird. Das heißt, ich kann nur von mich selbst bezeugen, dass mir Gott einige Zeichen gegeben hat, dass ich gebetet habe, Gott, ich möchte heiraten. Und Gott hat mir bestimmte Zeichen gegeben, die ich am Anfang nicht verstanden habe. Und im Laufe der Zeit hat es angefangen, ein Bild zu ergeben. Oh, warum ist das passiert? Warum habe ich diesen Gedanken gehabt? Und warum ist das passiert? Und so weiter. Und im Laufe der Zeit habe ich diese Puzzleteile zusammengestellt und mir wurde klar, wer die Person ist, dass Gott wollte, dass ich heirate. In meinem Fall war das so. Und natürlich kann ich das nicht übertragen auf alle anderen und sagen, ja, bei alle anderen wird das auch so passieren. Aber ich muss wirklich sagen, dass Gott der ist, der am meisten interessiert ist, dass unsere Ehe ein Erfolg wird, weil durch die Ehe auch viele wichtigen geistlichen Sachen passieren. Zum Beispiel, dass wir die Familienwerte weitergeben, weil das sind göttliche Werte, die Werte der Treue, der Liebe, der Vergebung. Das sind alles göttliche Werte, die in der Familie ganz besonders gepflegt werden. Darum ist die Familie auch für Gott so wichtig. Ja, und auch die Familie ist auch ein Beispiel für das geistliche Leben. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist ein Beispiel für die Beziehung zwischen die Gemeinde und Jesus. Und darum, wenn die Familie kaputt geht, ist das ein Verruf auf die Beziehung zwischen Gemeinde und Jesus. Das ist nicht gut. Und darum möchte Gott, dass die Familie besteht, dass die Familie ein Erfolg ist. Und das sind Argumente, die ich benutze, um zu sagen, Gott will, dass du die richtige Person findest. Und darum glaube, vertraue, ne? Das heißt vertrauen, heißt warten und nicht losrennen und nicht in allen Richtungen schießen sozusagen. Ne? Und so. Nein, warten, Geduld haben und Gott wird wirklich zeigen. Ich habe hier einen Abschnitt gemacht, wo ich eine ganz starke Sache erkläre. Jeder findet, was er sucht. Wer eine Person sucht, um mit ihr bis zum letzten Tag des Lebens zusammen zu sein, bis der Tod euch scheidet, Prediger 9,9. Das heißt, er sucht jemand, um ihr eine ehrenvolle Frau bzw. Ehemann zu sein, wie Hebräer 13,4 und sagt, um ein Heim, um eine Familie aufzubauen, wo der Respekt und die Agape-Liebe den Ton angeben und so die gegenseitige Liebe besonders durch Widrigkeiten wächst und sie werden zusammengeschweißt in schlechten wie in guten Zeiten. Ja, es gibt Leute, die so eine Person suchen. Andererseits, ein anderes Modell, die weltlichen, aber auch einige Christen machen diesen Fehler, suchen jemand für hier und jetzt eine leichte Beute, um ihr Freund oder zeitweiliger Partner zu sein. Diese Art von Beziehung hat das falsche Ziel von Anfang an, weil die Grundlage die erotische Liebe ist. Sowas ist schwer haltbar, weil es auf die Erfüllung der eigenen Lüste zielt. Im Grunde wird der andere für eigene Zwecke benutzt. Es ist eine Art gegenseitiger Respektlosigkeit, welche in wachsendem Misstrauen und Eifersucht mündet. Ich habe hier die Überschrift geschrieben, jeder findet, was er sucht. Das heißt, wenn jetzt ein junger Christ, eine junge Christin denkt, ich will eine Person, ich brauche jetzt einen Mann und eine Frau, beziehungsweise um ein Heim aufzubauen, um eine Familie aufzubauen, um Kinder zu bekommen, um bis der Tod uns scheidet, mit dieser Person zusammen zu sein. Das ist eine Einstellung. Das heißt, suchen, ein Ehepartner suchen mit dieser Einstellung. Und die andere Einstellung, ne, die viele auch haben, die denken, ja, mir interessiert ja heute und jetzt, ob wir jetzt eine Familie werden, ob wir Kinder haben werden, es steht alles in den Sternen, wichtig ist es hier und jetzt. Und darum sage ich, jeder findet, was er sucht. Wer eine Person sucht für das ganze Leben, für eine Familie aufzubauen, der wird wahrscheinlich auch so eine Person finden. Und wer nur eine Person sucht für das Hier und Jetzt, der wird wahrscheinlich so eine Person finden. Und nachher soll er sich nicht beschweren und sagen, wieso falle ich immer wieder an solchen Männern herein? Ne? Das heißt, diese Beschwerde habe ich schon gehört. Ne? Ja, genau. Und dann geht's zum Nächsten. Darum ist wichtig, ne? Was ist die Botschaft, dass ich in diesen Überschrift habe, jeder findet, was er sucht, dass man richtig sucht, dass man sich das auch vornimmt. Ich will, ne, ein Ehepartner für das ganze Leben, bis der Tod uns scheidet, damit wir eine Familie aufbauen, damit wir Kinder bekommen und so. Wenn wir die richtige Einstellung haben von vornherein, dann ist die Chance viel größer, dass wir dann auch Erfolg haben, dieses Ziel zu erreichen. Gut, so versteht man die biblische Anordnung, ein Mitglied des Volkes Gottes, männlich und weiblich, soll jungfräulich heiraten, 1. Thessalonicher 4,3, weil dies das Vertrauen zwischen den Eheleuten stärkt, die Chance, das Paradies auf Erden zu erleben und einer Scheidung entgegenzuwirken. Das ist wichtig, das heißt, viele denken ja nur die Frau, ne, die hat das, dieses Teil, was verrät, dass sie jetzt nicht mehr jungfräulich ist, darum hätte sie jetzt einen Grund, um jungfräulich zu sein oder so. Aber darum geht es nicht, in meiner Meinung. Es geht nicht darum. Es geht nicht um eine körperliche Jungfräulichkeit, sondern um die seelische Jungfräulichkeit. Das heißt, wenn man jetzt eine junge Frau sieht, die so rumläuft wie eine Hure, ne, und die dann einen Mann sagt, ich will treu sein zu dir bis das Ende meines Lebens, ne, dann sagt man, ne, das irgendwie stimmt das nicht, das klingt nicht logisch, das ist irgendwie, ne, unpassend, ne. Das heißt, es geht um der Seele, die Jungfräulichkeit der Seele. Das heißt, dass man sich bewahrt für eine Person, dass man sich bewahrt für eine Person und diese Bewahrung, die kommt auch rüber. Das heißt, wenn ein junger Mann eine junge Frau kennenlernt und er merkt, dass sie keusch ist, das heißt, dass sie sich nicht auf ihm wirft wie eine Hure, sondern dass sie keusch ist, dass sie sich zurückzieht, ne? Und dann denkt er, oh, so wie sie jetzt mit mir macht, macht er sie auch mit anderen Männern. Und wenn er eine junge Frau findet, die sich auf ihn wirft, wie eine Hure, dann denkt er, oh, so wie sie mit mir macht, macht sie auch mit anderen Männern. Ne? Und dann fängt der, der Misstrauen an, wenn einer denkt, oh, aber meine Frau, als wir noch Freundin waren, dann hat sie sich auf mich geworfen. Ne? Und wenn ich jetzt in Reisen bin und so weiter, wirft sie sich vielleicht auf andere Männer, ne, hinter meinen Rücken. Ne? Versteht ihr die Logik hinter dieser Sache mit der Jungfräulichkeit, mit der Keuschheit? Und das gleiche gilt auch für Männer. Das heißt, wenn jetzt eine junge Frau einen Freund hat und dieser Freund wirft sich auf ihr, dann denkt sie, ja, vielleicht macht er das gleiche mit anderen jungen Frauen auch. Ne? Und wenn ich jetzt, wenn er auf Reisen geht und so, vielleicht macht er das da in dieser Stadt, wo er ist, mit anderen Frauen. Das gilt für Männer und für Frauen gleich. Das ist gleich für Männer und Frauen. Das Prinzip ist das gleiche. Nur, dass die Männer jetzt nicht dieses Teil haben, ne, was kaputt geht, wenn man Sex zum ersten Mal hat. Aber das Prinzip ist das gleiche. Das ist eine seelische Sache. Ob man keusch ist in der Seele, in uns. Ob man sich, ne, heiligt, ob man sich den eigenen Körper würdigt und heiligt, oder man ihn hinwirft, sozusagen. Ne? Auf jede Person, die jetzt auf dem Weg läuft, hinwirft. Ne? Das ist das Gegenteil von Keuschheit. Das machen viele Menschen in der Welt. Die versuchen, so viel zu kriegen, wie sie können. Ne? Wenn einer ihm anlächelt, dann denken sie sofort, wie kriege ich diese Person ins Bett? Ne? Das ist das Gegenteil von Keuschheit. Das ist, ne? Und wenn jetzt eine junge Frau verheiratet ist mit einem jungen Mann, der so ist, und dann denkt sie immer, oh, wird er treu sein zu mir, ne, wenn er so ist, wenn er dieses Problem hat. Der wirft sie auf jede, ne, junge Frau, wenn jede Frau, die vorbeigeht, dann schaut er sie hinterher und so weiter und so weiter. Ne. Darum ist wichtig, dass auch jeder junge Mann, jede junge Frau, Christliche, ne, darum ist wichtig, dass wir diese Einstellung haben, dass wir, ne, dass jetzt wir logischerweise das nicht machen, Frauen hinterher zu gucken oder umgekehrt, ne, und dass wir aufpassen, wie wir gucken, ist auch ein wichtiger Detail. Das heißt, weil wenn jetzt, auch wenn wir verheiratet sind, wenn wir andere Menschen begegnen, müssen wir aufpassen auf unsere Gestik, auf die Art, wie wir anderen Menschen anschauen. Weil das kann auch eine Körpersprache sein, die eine falsche Information gibt. Dass man offen ist für eine außereheliche Beziehung, ich sag mal so. Ne? Dass die Körpersprache das sagt, wenn Frauen zu viel lächeln oder die Augen zu viel aufmachen, etc. Ne? Das sind Details, die so anderen Leuten das zu verstehen geben können, was Falsches. Ne? Und das Gleiche gilt für Männer und so weiter. Und das gilt auch für die Kleidung teilweise. Die Art, wie man sich kleidet oder wie man gestikuliert, was man mit den Händen, welche Gesten man mit den Händen macht, etc. etc. Alles könnte Informationen, falschen Informationen geben über unsere Absichten. Darum ist wichtig, dass wir aufpassen, wie man sich benimmt vor anderen Menschen, dass man durch unser Benehmen diese Informationen weitergibt. Ich bin keusch, ich respektiere mich selbst, ich bin verheiratet oder ich bin Single, aber wenn man Single ist, dann ist man da so verheiratet mit Jesus in einem bestimmten Sinn. Ich bin nicht auf der Suche, ne? Ich bin nicht auf der Suche zu einem Ehepartner. Auch wenn man ist, auch, ne? Wenn man Single ist und heiraten möchte, aber man erwartet in Gott und man geht nicht hin und lächelt jeden an und sagt Gott, ne? Ich will dich helfen und so, ne? Deine Aufgabe zu machen, ne? Mir einen Partner zu geben, ne? Das heißt, in jedem Fall diese Keuschheit weiterzugeben, zu zeigen durch die Gestik, dass man diese Einstellung hat, dass man nicht auf der Suche ist auf einen Partner, sei es jetzt ein Ehepartner oder eine außereheliche Beziehung etc., immer zeigen, dass man geschlossen ist für sowas. Ja? Man soll andere Leute nett sein gegenüber, aber es gibt auch eine Übertreibung, es gibt auch bestimmte Gesten, die dann was anderes vermitteln. Gut, um diese Lektion zu schließen, letzte Überschrift: Familienwerte. Ja, weil der Titel der Lektion war Singles, Familie und Familienwerte. Und Familienwerte sind total wichtig, weil wir verteidigen die Familienwerte. In der heutigen Zeit ist es noch wichtiger, dass wir sagen, Familie ist wichtig, weil Familie wird belächelt in der Gesellschaft. Viele belächeln Familie. Und im Fernsehen und so weiter, dann sind die meisten Rollen von Singles oder von Geschiedenen und so weiter. Das heißt, es wird quasi zwischen den Zeilen gepredigt, dass man Single sein muss oder geschieden oder so und dass Ehen nicht funktionieren und so weiter. Die wenigsten Rollen sind beschreiben jetzt Personen, die verheiratet sind. Ganz, ganz wenige, wenn man so schaut im Fernsehen. Das heißt, es wird den Leuten übermittelt, ja, ein Single zu sein ist kein Problem. Das heißt, für die Ungläubigen bedeutet Single sein, ein Playboy zu sein. Ne, in anderen Worten, für uns ist Single kein Problem. Wie gesagt, kein Problem. Aber für die Menschen ohne Jesus ist das sehr oft falsch. Die falsche Einstellung. Die denken, Single sein heißt keine Verantwortung, nur Lust und so weiter. Und das alles wird vermittelt durch die Medien. Darum ist wichtig, dass wir als Christen das Gegenteil sagen. Nein, für uns ist Familie wichtig, weil bei uns kann eine Familie funktionieren. Weil wir haben die Liebe des Heiligen Geistes. Wir haben die Liebe Christi, die ausgeschüttet ist in unseren Herzen. Und darum kann auch nur unter Christen, nein, nur vielleicht ist ein bisschen übertrieben. Es gibt auch viele Menschen, die an Jesus nicht glauben, die auch respektvoll sind und so weiter, nett und so weiter sind. Okay, aber bei uns müsste theoretisch die Chance sein, dass die Familie mehr Erfolg hat, weil wir diese Gemeinschaft haben im Gott, weil wir dieses Liebesdreieck haben. Das heißt, ein bisschen witzig, ne? Das heißt, meine Frau, ich und Jesus, ne? Das heißt, ne, Halleluja, Liebesdreieck. ja, das war jetzt ein bisschen aufgepasst, dass man das nicht falsch versteht. Ne, meine Frau, ich und Jesus. Ne, und dadurch wird es befestigt, dass wir zusammen beten, dass wir zusammen zur Gemeinde gehen, dass wir andere Menschen helfen, dass wir andere Menschen besuchen, dass wir und Sorgen um andere Menschen etc., alles zusammen, ne? Ja, und unter uns sollte die Chance, dass eine Familie funktioniert, höher sein. Und wir können den Ungläubigen jetzt keine Vorwürfe machen, wenn sie sich scheiden lassen und so weiter. Ist einfach traurig, ne? Mein ältester Sohn ist auch geschieden und so, sehr traurige Situation, aber trotzdem verteidigen wir die Familienwerte. Wir müssen sagen, Familien sind eine Sache Gottes. Gott hat die Familie geschaffen, hat Adam und Eva geschaffen im Paradies, hat die Familie geschaffen und Jesus selber hat einen Sohn. Ne? Das heißt, Gott ist auch quasi im übertragenen Sinn wie eine Familie, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese Werte der Treue, des Respekts und so weiter, hier unten stehen, ne, die Werte der Familienzerstörung und Familienwerte in dieser Tabelle links und rechts. Die Familienwerte, die Treue, der Respekt, der Schutz, der Anstand, der Segen, der Glaube, die Fürsorge, ne, steht gegen die weltliche, Werte kann man quasi nicht sagen, das sind negativen Sachen, das sind Sünden, Ehebruch, Perversion, Missbrauch und Gewalt, Sinnlichkeit, Fluch, Gottlosigkeit, Unterlassung. Das sind alles Sachen, die immer wieder passieren, die in christlichen Familien nicht passieren sollten. möchte ich hier erwähnen, Gewalt. Ne, Gewalt ist auch so eine Sache, die jetzt auch in vielen christlichen Familien geschieht, weil, ja, warum passiert das? Schwer zu erklären, weil die Leute vielleicht nicht genügend vorbereitet waren auf die Ehe, nicht verstanden haben im Vornherein, im Voraus, was es erwartet, was sie erwartet, etc. Weiß ich nicht. Es geht vielleicht auch um Kultur. Ich sage mal, in der brasilianischen Kultur ist das, ich sage mal so, häufiger die Gewalt in der Familie. Für einige ist das quasi eine Gewohnheit, ne? Und es gibt, ich sage mal so, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es sogar einige Frauen erwarten, dass ihre Männer sie schlagen, weil es so normal ist, versteht ihr? Das ist ganz krank, aber es gibt solche Fälle auch, ne? Weil, gut, nein, aber das ist kulturell bedingt, kulturell, und die Kultur, die geht auch in die Gemeinde. Die Kultur, die geht auch in die Gemeinde. Das heißt, wenn jemand so gewöhnt ist, weil er sieht, dass sein Großvater die Großmutter schlägt und sein Vater schlägt seine Mutter, und dann denkt er so, jetzt muss ich auch meine Frau schlagen oder umgekehrt, verstehst du? Alle tun das, dann muss ich das auch tun. Und dann darum ist wichtig, dass man auch in bestimmten Fällen so konkret wird und sagt, das darf nicht sein. Das ist gegen den Glauben an Jesus. Das ist bibelwidrig. Das stimmt überhaupt nicht mit dem Neuen Testament. Das Neue Testament lehrt, dass der Mann die Frau schützen muss, die Frau lieben soll und die Frau ehren soll und auf sie aufpassen wie auf dem eigenen Körper, etc. etc. Ne, und so eine Gewalt, eine häusliche Gewalt, darf nicht sein in christlichen Familien. Gut, dann habe ich noch eine Liste von Familienwerte. Ich lese die mal schnell durch. Gott dienen, Gottes Maßstäbe, wahre Freiheit durch Gehorsam, Menschen als würdige Schöpfung Gottes betrachten, der menschliche Körper als heiliger Tempel Gottes betrachten, der Mensch als Abbild Gottes betrachten, die sündhafte Lüste sollen abgetötet werden, Körper bedecken zum moralischen Schutz nach dem Sündenfall, Förderung der Familienwerte, Gemeinschaft, Lehre im Wort Gottes und Dienst, klare Identität, weise Leben, Schutz der Kindheit, Anspruch auf unschuldige und gesunde Kindheit und Jugend, klare Rollen im Familienleben, Erziehung der Kinder in der Gottesfurcht, Respekt zu den Eltern und zu anderen. Eine Liste, die ich schnell durchgelesen habe, aber die ist sehr tief, weil hier ganz, ganz viele Werte in unserer Gesellschaft umgekehrt werden. In unserer Gesellschaft gibt es manchmal keine Maßstäbe. Ich fange jetzt auf der linken Seite oben. Keine Maßstäbe. Die Leute wissen nicht mehr, wie sie Kinder erziehen sollen oder was richtig und falsch ist. Vermeintliche Freiheit durch Perversion. Ja, weil wir Christen sind frei, weil wir Jesus gehorchen. Und die pervertierten Menschen, die denken, sie sind frei, weil sie alles Mögliche Pervertierte machen. Falscher Gedanke. Menschen werden Gegenstände zum Zweck der Lust gemacht. Ja, das ist indirekt so, diese Pornografie, diese Zeitschriften. Was machen die? Ja, die benutzen die Menschen als Gegenstände. Meistens die Frauen als Gegenstände zum Zweck der Lust. Die verkaufen ihren Körper, dass sie es fotografiert werden, als ein Produkt, als ein Ding, eine Sache. Entwürdigung des Körpers. Mensch als Tier, Förderung der tierischen Lüste. Das heißt, die denken, ja, was ist der Mensch? Ein evoluiertes Tier. Das heißt, agieren schlimmer wie die Tiere. Weil die Tiere machen nicht, was die Menschen machen. Die schlimme Perversionen, die Menschen machen, das machen die Tiere gar nicht. Und die Menschen denken, dass sie so sein sollen wie die Tiere, aber was machen sie? Sie werden schlimmer als die Dämonen, ne? Weil sie nach hinten fallen, weil sie zurückfallen, weil sie Raum geben zu diesen Perversionen. Nacktheit als vermeintliche Freiheit. Ne? Die Menschen ohne Jesus denken, ja, ich bin frei, ich zeige meinen Körper, und dann passieren schlimme Sachen, dann werden Frauen vergewaltigt oder dann haben sie die Männer, die sie nicht wollen, wie wir es heute witzig erzählt haben, wie falle ich immer wieder an solche Männer rein. Ne? Das kommt auch teilweise von dieses Problem, den Körper zeigen und dann den Blick der Männer auf sich ziehen etc. Förderung des Egoismus, Konsumhaltung, Unterhaltung, Zeitverschwendung und Lust. Das ist, was so die Welt fördert und wir fördern was? Die Familienwerte, Gemeinschaft, Lehre im Wort Gottes und Dienst und Gottesdienst zu Hause, Gebet in Familie und so weiter. Und auf der linken Seite Identitätsunsicherheit. Ja, ich habe gehört, dass Leute behaupten, es gibt 52 verschiedene sexuelle Identitäten, ne, von Mann bis Frau und dazwischen noch 50 verschiedene andere, wo die Leute sagen, ja, ich bin vielleicht eine Frau im Körper eines Mannes oder ein Mann im Körper einer Frau oder dann gibt's noch viele andere, ne, Untertöne dieser Sachen. Das ist ja natürlich ja für unsere, aus unserer Sicht lächerlich und traurig, weil wir eine klare Identität haben. Mann ist Mann, Frau ist Frau. Und sogar die Wissenschaft, die unterstützt diese Idee, weil es gibt dieser Chromosom Y und X, ne, was jeder Mann, jede Frau hat, in jeder Zelle unseres Körpers. Jede Zelle unseres Körpers hat diese Chromosom X und Y, was sagt, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau. Klare Identität. Auf der linken Seite ungezügelte Geltung der Lüste, Früherotisierung, auch wichtig. Ne, heute werden die Kinder konfrontiert mit Pornografie schon im jungen Alter und das ist schlecht. Die Gesellschaft will, dass die Kinder schon als Teenager sind, schon sexuelle Erfahrungen haben etc. Das heißt, sie haben keine Kindheit mehr. Sie haben keine Kindheit mehr, wo sie einfach spielen. Und das Letzte, keine klaren Prinzipien und Ziele in der Erziehung. In das Ergebnis egoistische, unerzogene Menschen. Ne, heute sind wir durch die Stadt gelaufen und im Supermarkt und dann sehen wir bestimmte junge Männer, junge Frauen, die sie so benehmen und so. Dann denkt man, wieso haben die Leute keine Erziehung mehr? Die denken nur an sich. Die benehmen sich wie die Tiere und so. Ja, weil die Eltern keine Prinzipien haben, keine Ziele. Die wissen nicht, wie man jetzt ein Kind erzieht. Und viele Kinder klettern auf den Kopf der Eltern. Und die Eltern sind überfordert. Und dann schicken die Eltern den Kindern in den Heim vielleicht. Oder geben den Kindern alles, was sie wollen, etc. Und da kann nur problematische Kinder, junge Leute dann gebildet werden, junge Leute, die dann Probleme haben mit Alkohol, Drogen und so weiter, weil sie innerlich instabil sind, weil denen Liebe gefehlt hat, weil diese ganze, sagen wir so, diese Erziehungsschwierigkeiten, die die Eltern haben, führen auch dazu, dass die Eltern nicht mehr wissen, wie sie die Kinder, ihre Liebe zu den Kindern zeigen sollen, fühlen sich auch unsicher und so weiter und das erzeugt immer mehr Unsicherheit in den Eltern, in den Kindern und die wissen nicht mehr, wie man sich richtig benehmen soll. Und ein Christ, das tut der Erziehung der Kinder in der Gottesfurcht, Respekt zu den Eltern und zu anderen und dann auch viele andere Sachen, wie so ein Kind eines Christens erzogen wird in der Liebe, in der, ich sag mal so, mit Regeln und so, dass es auch eine geistliche Stabilität hat, dass es auch einen inneren Ausgleich hat. Halleluja. Halleluja. Gut. Amen. Heute ist es ein bisschen länger gegangen, aber ja.